bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Ring, ring, ring. Hallo Ruprecht.
Hallo Justus.
Hallo Ruprecht. In der Leitung ist Ruprecht Porzun, mein Kollege vom Institut für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und ich rufe ihn gerade an, um mit ihm über aktuelle Entwicklungen in Kartellrecht und Wettbewerbsökonomie zu sprechen. Und ich, liebe Hörerinnen und Hörer, bin Justus Haukapp und habe die Freude, Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie des DAIS an der Heinrich-Heine-Universität zu sein. Ruprecht, was gibt's Neues im Kartellrecht?
Wie immer, jeden Tag überstürzen sich die Ereignisse. Eben las ich, dass die Kommission damit droht, Amazon den Kauf von Staubsaugern zu untersagen. Ich glaube, iRobot heißen diese Produkte. Aber ich habe in dieser Woche auch etwas gelesen, da wollte ich dich eigentlich nachfragen, lieber Justus. Und zwar bist du ja gelegentlich, man hört davon, auch als Gutachter tätig. Und jetzt hast du offenbar gegutachtet in einer Frage, da geht es um Messen, um das Messewesen.
Richtig.
Und Achtung, es geht weder um das Messwesen noch um die katholische Messfeier, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es geht auch nicht um schwarze Messen oder anderes. Ich erzähle dir gleich ein bisschen was dazu, aber mich interessiert noch mal ganz kurz der iRobot-Fall. Also Staubsauger und Staubsaugerbeutel haben ja immer schon prägend auf das Kartellrecht gewirkt. Sehe ich das falsch?
Das siehst du richtig. Und jetzt, wo du das ansprichst, es ist schön, dass du mich daran erinnerst, weil in meiner Doktorarbeit, die jetzt auch schon leider 2 Jahrzehnte auf dem Buckel hat.
Das kann doch nicht sein, Ruprecht.
Ja, die, so langsam wird sie jetzt
hast
aktuell.
Hast du mit 15 promoviert, ja, unglaublich.
Soll es nicht immer nur nach dem Aussehen gehen.
Okay, okay. Die Reife, ich weiß. Also,
Aber da war, fällt mir jetzt gerade, wo du das sagst, fällt mir ein, dass da diese Staubsaugerbeutel-Marktentscheidung, die war irgendwie für meine Doktorarbeit prägend. Aber um ehrlich zu sein, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, worum es genau ging. Es hat irgendwas mit dem geografischen
Markt zu tun. Ja. Ich erinnere mich, auch wenn das in meiner Doktorarbeit zugegebenerweise nicht vorkam, ich meine, dass es so war, dass letztendlich aufgrund dieser Melitta oder wer es nochmal genau war, oder waren es belgische Staubsauger-Beutelhersteller, die der Satz dann in Kartellrecht eingefügt wurde, jetzt weiß ich aber nicht mehr in welcher GWB-Novelle, dass der relevante Markt größer sein kann als der Geltungsbereich dieses Gesetzes oder so ähnlich lautet der Satz.
Das ist der 18.2a oder so, glaube ich.
Also der nicht nur auf Deutschland bezogen sein muss, der geografische Markt. Und in der Reihe gab es ja auch eine ganze Reihe von Fusionskontrollentscheidungen, für die das wichtig war. Hörgeräte erinnere ich mich, noch so ein paar andere. Aber jetzt mal gucken, ob die nächste Staubsauger sozusagen Entscheidung auch wieder so prägenden Charakter haben wird. Werden wir mal beobachten. Also Amazon vermutlich, ja, das Statement of Objections liest sich so, iRobot nicht kaufen darf.
Ist schon interessant, weil die Europäische Kommission ja jetzt tatsächlich bei den Gatekeepern, also Unternehmen wie Amazon und Co., stärker vorzugehen scheint. Ich meine, vor ein paar Jahren haben wir Sachen durchgewunken wie Facebook kauft WhatsApp, wo irgendwie die Beziehungen
viel dichter oder enger sind.
Genau, auf der Hand lagen. Und jetzt hat man sich offenbar diesem Ökosystemgedanken doch sehr deutlich geöffnet, ja, und sieht eben, okay, wenn ich also den Staubsauger-Roboter in der Wohnung fahren lasse, dann ist das eine Stärkung des Amazon-Ökosystems durch die dort gesammelten Daten, durch die Kommunikation, die da möglich wird und ähnliches. Das finde ich schon interessant, dass diese eher Konglomerateneffekte jetzt doch nochmal viel stärker in den Fokus rücken.
Du auf jeden Fall, weil letztendlich Google Fitbit hat man noch auch gegen Kritik durchgewunken, gut mit Zusagen bzw. Auflagen. Aber jetzt scheint man ja, sag mal, nochmal einen Zahn zuzulegen oder nochmal schärfer zu werden.
Genau,
weil letztendlich,
bei Booking,
die sind ja im Markt, konkurrieren die ja nicht wirklich. Bei Booking ist sogar die Beziehung eher enger noch, würde ich sagen, weil das, da mag
Booking
man sagen,
für unsere
da mag
Fans
man sagen,
hier,
das ist irgendwie der Reisemarkt, auch wenn das vielleicht kein geografisch relevanter Markt in dem Sinne, kein Produktmarkt als solcher ist, aber zumindest ist es mal die gleiche Branche noch. Während, sag mal, diese fahrenden Staubsauger und Amazon, die hätte ich noch nicht mal derselben Branche zugeordnet.
Hast du sowas zu Hause, Justus? Kennst du dich da in dem Segment aus?
Ich habe so eins, ja, der heißt bei uns Saugi. Ja, die kriegen ja auch alle so Namen und den kann ich...
Ist Saugi der Name, den ihr so als Familie gegeben habt, oder ist das der Hersteller?
Genau, das war quasi unser Haustierersatz. Ja, also. Ist deutlich pflegeleichter, muss ich auch sagen, als alle Haustiere. Ja,
macht nicht so viel Dreck.
Nee, der macht sogar das Gegenteil von Dreck.
Also da fassen wir nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammen, die noch nicht, die vielleicht die letzten 2 Stunden noch kein Internet gelesen haben. Also es gibt zum einen den Fall Booking.com, das ist dieses Hotelbuchungsplattform, das diesen Online-Reiseanbieter eTravely übernehmen möchte. Und es gibt den Fall Amazon iRobot. Und in beiden Verfahren geht es im Wesentlichen um konglomerate Effekte, wenn man das so von der Ferne richtig definieren soll. Und es geht bei Amazon iRobot jetzt erstmal, sind wir noch von der Untersagung weit entfernt.
Genau, es gibt ein Statement
also
of Objections.
Nicht ausgeschlossen, dass da auch irgendwelche Commitments oder irgendwelche Verpflichtungen abgegeben werden und so weiter. Ja.
Genau, und dann hatten wir noch erwähnt die Staubsaugerbeutelentscheidung von frag mich wann, werden wir nochmal nachliefern.
Ich glaube, also es muss so um das Jahr 2000 herum gewesen sein, würde ich sagen, dass das entschieden wurde im Bundeskartellamt.
Das könnte gut sein.
Das ist jetzt schon die Geschichte, manche unserer Hörerinnen und Hörer waren damals noch gar nicht geboren, Justus. Das muss man sich auch immer mal vor Augen führen. Wir haben ja anders als die Öffentlich-Rechtlichen, haben wir ja eine extrem junge Zielgruppe hier. Und, ja, das ist ja richtig hip, unseren Podcast zu hören.
Wir haben auf jeden Fall eine, die sich sehr jung fühlt. zu Recht.
Ja. Absolut.
Aber jetzt,
apropos Haushaltswaren, da gibt es ja auch Messen.
Ja.
Also man kann solche Haushaltswaren auch auf einer Haushaltswarenmesse ansehen.
Unter anderem,
Genau. Was ist denn dabei jetzt das Problem?
Das Problem ist folgendes. Also wir haben tatsächlich nochmal, um das auch transparent zu machen, also wir sind die Susanne Torwart, der Daniel Fritz und ich, ein Gutachten geschrieben für den Verband der privaten Messe. Betreiber. Und das ist insofern, fand ich, wirklich ganz interessant, dieser Fall, weil Messen letztendlich ja Plattformen sind. Also man hat da eigentlich sehr ähnliche Effekte wie zur Plattformökonomie. Nochmal gucken, also wir haben das übrigens vor 2 Jahren, das Gutachten ist schon ein bisschen älter, man kann es auch abrufen, übrigens ist es im Internet verfügbar, also ist öffentlich einsehbar, das Gutachten. Und das Bundeskartellamt scheint da ja jetzt eine Sektoruntersuchung wohl zu eröffnen. Im Handelsblatt war das zu lesen in der letzten Woche und wollen sich den Messesektor näher anzusehen. Was natürlich spannend ist, weil das ja jetzt die erste Sektoruntersuchung nach neuer Rechtslage im Grunde ist, auf die man dann möglicherweise Abhilfemaßnahmen stützen kann. Aber
ohne Rechtsverstoß sogar.
Ohne Rechtsverstoß.
Also selbst ohne, dass man Missbrauch feststellt, könnte man sagen, wenn die Strukturen in der Messewirtschaft so sind, dann können wir da vielleicht anknüpfen. Sind denn die Strukturen in der Messewirtschaft so? Oder wie sind die denn eigentlich? Also wenn ich
genau,
jetzt
ich fange jetzt nochmal von hinten
gucke,
an.
Dann,
wir hatten sogar Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen, und zwar gar keine drastischen. Wir hatten gesagt, es wäre schon sehr wünschenswert, wenn sich die öffentlichen Messebetreiber Compliance-Regeln geben würden. Warum glauben wir, dass das ganz gut wäre?
Das ist jetzt wirklich eine Minimalforderung,
wenn
ich das mal so sagen darf.
Das ist eine Minimalforderung, ja. Es gibt sozusagen dort eine vertikale Integration. Der typische öffentliche Messe, die öffentliche Messegesellschaft in Deutschland, da ist Deutschland in Europa tatsächlich ein Sonderfall, betreibt nicht nur die Messeinfrastruktur, das ist in vielen anderen europäischen Ländern auch so, also die Messehallen.
Die Halle,
Die tatsächlich physische Infrastruktur der Messen, sondern sind zugleich auch sehr stark im Betreiben dieser Messe, der Messen. Also die führen
also man
dann
muss
die
sich das so
Haushaltswarenmesse
vorstellen.
Oder die Weinmesse in Düsseldorf oder die Boot oder die Anuga in Köln oder Ähnliches, die werden typischerweise nicht privat organisiert, sondern auch von diesen öffentlichen Messegesellschaften. Also eigentlich ist das ganz ähnlich wie, sagen wir, bei Amazon in gewisser Weise. Amazon betreibt den Marktplatz und verkauft auch selber Ware. Es gibt aber auch Private, die auch über den Amazon-Marktplatz ihre Ware verkaufen. Und so gibt es auch private Messeanbieter, die durchaus in den öffentlichen Messehallen Messen veranstalten.
Ich finde es genial, wenn ich das nur kurz zwischenschieben darf, dass wir inzwischen die Digitalwirtschaft nehmen, um die analoge Wirtschaft zu erklären und
Grandios,
nicht mehr
ne?
umgekehrt.
Ja.
Ja, also es ist,
Und
man versteht es besser als sonst, weil das Messewesen ist ja, man wundert sich ja, dass es sowas überhaupt noch gibt, aber es scheint immer noch ein, also in Corona-Zeiten hat das, glaube ich, einen deutlichen Abschwung erlebt, aus naheliegenden Gründen, aber das Messewesen scheint noch zu
ich habe mich
existieren.
immer gefragt, ob danach auch die Kartellneigung in der deutschen Wirtschaft gesunken ist, aber lassen wir das mal kurz außen vor. Was die Messen sind insofern Plattformen, weil sie auch durch diese indirekten Netzeffekte gekennzeichnet sind. Also typischerweise gibt es für sehr, sehr viele Bereiche, jetzt vielleicht nicht gerade für die Haushaltswarenmesse, die du genannt hast, aber für viele Messen gibt es sogenannte Leitmessen. Also es gibt dann in Europa, teils sogar auf der ganzen Welt oder aber in Deutschland eine Messe, etwa die internationale Automobilausstellung sozusagen. Es ist dann eine ganz wichtige Messe. Gut, gibt auch noch die Detroit Motor Show oder so, aber letztendlich ist das häufig sehr konzentriert, das Angebot. Warum? Alle gehen natürlich zu der Messe sozusagen, wo alle anderen hingehen, weil es die wichtigste
Klar.
Messe ist. Ja, und wenn wir, selbst wenn das sagen wir nicht eine reine B2B-Messe ist, sondern aber gehen natürlich die Aussteller gehen am liebsten zu der Messe, wo die meisten Leute hingehen, und die Leute gehen dahin, wo die meisten Aussteller sind. Also wir haben diese ganz typischen Netzeffekte auch im Messewesen. Deswegen haben wir häufig auch nicht unbedingt eine sehr starke Konkurrenz in den Fachmessen. Da gibt es dann gegebenenfalls eine von diesen Messen. Kommt drauf an, bei den Verbrauchermessen haben wir teilweise mehr, weil die Leute auch nicht so weit reisen wollen zu den Verbrauchermessen. Bei B2B ist das noch konzentrierter, weil die Leute da auch das Reisen nicht scheuen und sagen, da ist die wichtigste Messe da. Und was ist das Problem jetzt? Nicht nur, dann kann man sagen, ja, schön und gut. Da gibt es natürlich eine latente Diskriminierungsgefahr. Wenn ich selber der Infrastrukturbetreiber bin, dann kommt ein Privater, sagt, und ich würde gerne die Messe machen. Dann ist ja relativ klar, dass ich sage, na gut, dann gucke ich jetzt erstmal, welche Termine sozusagen brauche ich denn für meine eigenen Messen, die ich veranstalte. Im schlimmsten Fall sage ich sogar, super Idee mit der Messe, warum machen wir das nicht selber? Das heißt also, diese Möglichkeit der Selbstbevorzugung und die ist gegeben. Ja, das kann man, glaube ich, nicht ganz von der Hand weisen. Ob dann das auch genutzt wird, ist nochmal eine andere Frage. Ob man diesen Anreizen sozusagen zur Selbstbevorzugung auch erliegt, sei dahingestellt. Ja, das bin ich ganz gespannt, was das Bundeskartellamt jetzt ermitteln wird. Es gab da immer wieder Vorwürfe von den privaten Messebetreibern, dass sie sagen, ja, wir sozusagen, es gibt da diese Selbstbevorzugung der öffentlichen Messen und die privaten Messebetreibungen gesagt, wir wünschen uns mal wenigstens klare Regeln innerhalb, weil da scheint den Teilen noch nicht mal wirklich das Bewusstsein dazu da zu sein, dass man das nicht tun sollte.
Aber ist denn nochmal rückgefragt, also angenommen, es gibt jetzt eine wichtige Messe, die Interpack in oder die K in Düsseldorf, die Kunststoffmesse oder sowas. Und jetzt will ein privater Messebetreiber das auch machen, der wird sich jetzt wahrscheinlich nicht an die Düsseldorfer Messegesellschaft wenden, sondern vielleicht an die Berliner oder Frankfurter Messegesellschaft und sagen, Mensch, wir machen hier eine tolle Konkurrenzmesse zur Kunststoffmesse in Düsseldorf.
Ja, das
Ist
ist,
das nicht.
also das würde in der Tat passieren, wenn man sagt, ich versuche sozusagen eine bestehende Messe sozusagen jetzt eine Konkurrenzmesse zu machen. Das ist ohnehin eher schwieriger, eine Konkurrenzmesse zu machen, weil aufgrund dieser Netzeffekte, das sind Märkte, dass der Markt eintritt, gar nicht so leicht. Die Frage ist eher, wenn ich jetzt sage, es gibt was Neues. Wir sehen zum Beispiel momentan überall entstehen diese, anderes Hobby von mir, weißt du ja, Cannabis-Messen. Ja, da gibt es bisher, es gibt schon so hier und da verschiedene kleine Messen. Ja, also
Ja,
völlig, also
entschuldige, dass ich
B2B-Messen.
gerade kurz lachte. Das ist natürlich ein
Ja.
ganz wichtiges, wirtschaftlich, politisch auch höchst relevantes
Ja, oder
Thema,
sagen
ja.
wir, oder die sozusagen die Games-Messe oder so, die ja von Leipzig nach Köln gezogen ist. Also, das sind ja Messen, die gab es vor 20 Jahren. Ja, vielleicht ist sie gerade vor 20. Also es gibt ja immer wieder neue Messen tatsächlich. Ja,
Ja,
und da ist dann
okay, ja.
eher die Gefahr, dass dann irgendwann eine öffentliche Messe sagt, das ist ja eine coole Idee, die da haben. Warum machen wir die nicht, die Messe selbst? Ja,
Ah, okay, ja,
ja, und dann
verstehe,
bist du
ja.
natürlich, dann stehst du blöd da, sagen wir, als private Messebetreiber. Sagst du, ja, da haben wir eine schöne Idee gehabt, was haben wir davon? Nix. Ja, und das sind eher die Dinge, die dann Sorgen machen, als dass jetzt jemand, also unter den Messestandorten gibt es durchaus einen Wettbewerb, dass man die
Ja, ja.
Automobilmesse sozusagen, dass da eine ordentliche Konkurrenz herrscht, wo die denn nun stattfinden
Also,
darf.
ja.
Ja.
Aber dann ist natürlich eines der, also dann haben wir hier schon auch wieder sozusagen dieses klassische Problem, das mich ja auch immer umtreibt, und das fängt ja bei den Friedhofsgärtnereien schon an, dass der Staat oder öffentliche Unternehmen und Institutionen sich quasi in Bereiche reindrängen, die eigentlich von Privaten sehr gut bewirtschaftet werden könnten und vielleicht sogar viel besser.
Ja, das ist in der Tat ist ja auch interessant, dass da Deutschland eine Art Sonderstellung hat, dass also sozusagen die Betreiber der Messeinfrastruktur auch die Organisatoren der Messen sind und das in öffentlicher Hand ist. Im Ausland ist es eher so, dass die Messeinfrastruktur zwar auch häufig öffentlich ist, aber die Messeveranstalter dann private mit deutlich höherer Regelmäßigkeit sind. Und jetzt weiß ich auch nicht sozusagen, es kann ja auch sein, dass das Bundeskartellamt herausfindet, das läuft eigentlich alles gar nicht so schlecht und es gibt dann doch genug Konkurrenz unter den Messestandorten und dass die schaffen das alles ganz gut, den Anreizen zur Selbstbevorzugung nicht zu erliegen. Aber umso interessanter ist es eben, finde ich, dass das Bundeskartellamt sagt, na, irgendwie haben wir doch irgendwie ein paar Bauchschmerzen, lass uns das mal lieber ein bisschen genauer angucken. Und von daher ist es ja für die öffentlichen Messebetreiber, kann man sagen, auch eine Chance, wenn das Bundeskartellamt sich feststellt, die machen das alles super, da ist gar nichts, ja, dann haben sie ja einen astreinen Persilschein
Was
und müssen
wären
sich
denn die
keine.
Indikatoren, die da aus deiner Sicht jetzt das Kartellamt sich anschauen
Na, die
müsste?
Frage ist
Wir können denen ja
tatsächlich,
mal ein bisschen auf die Sprünge helfen.
ja, ist tatsächlich sozusagen, wie sozusagen findet das, sieht man tatsächlich Wechsel sozusagen von privaten Messen, wie sozusagen kommen die an ihre Termine, wenn die eine Messe haben wollen. Da bin ich ja aus der Monopolkommission lange noch geschädigt, hätte ich fast gesagt, dass man dann doch immer wieder sozusagen von Infrastrukturbetreibern diese subtilen Diskriminierungsanreize geschildert bekommt oder Praktiken, die da stattfinden. Und das wäre sicherlich was, was das Bundeskartellamt jetzt mal ermitteln könnte in Befragungen sicherlich aller Beteiligten. Aber also ich würde mir auch die Prozesse angucken. Wie wird das überhaupt sichergestellt innerhalb des Unternehmens, dass da vielleicht auch ohne böse Absicht jetzt von den Mitarbeitern kein Fehlverhalten an den Tag gelegt wird?
Das ist ja, du hast ja eben schon die Parallele zu Amazon gezogen, und wir kennen es ja eben aus anderen Digitalbereichen auch, wo wir diese Plattformen und Börsen und Infrastrukturen sozusagen haben, dass es eben natürlich immer einen Anreizkonflikt gibt, sobald ich auf in zwei Ebenen tätig bin, ne? Also sobald ich die Infrastruktur betreibe und sobald ich da selber verkaufe, habe ich natürlich die Möglichkeit, das Ranking zu meinen Gunsten zu beeinflussen und habe dazu auch einen großen Anreiz, das zu tun. Und das ist für mich auch seit Jahren eine Frage, mit der ich mich da im Digitalbereich herumtreibe, wo man dann natürlich auch sich nochmal überlegen kann, was davon ist jetzt, wenn wir jetzt dogmatisch sozusagen rangehen, was davon ist eigentlich eine Frage des Kartellrechts und des Wettbewerbs, und was ist vielleicht auch eher eine Frage der Fairness, wo ich sage, da soll der Makler ein ehrlicher Makler sein und keinen Fehlanreizen oder anderen Anreizen unterliegen, die ihn eigentlich dazu verführen, für seinen Prinzipal, also denjenigen, für den er tätig wird, irgendwie nicht das Optimum rauszuholen.
Ja, ist völlig richtig. Ich würde sagen, bei den Messen haben wir, die Situation ist vielleicht nicht ganz so angespannt wie jetzt bei Amazon oder der Deutschen Bahn, sagen wir, weil wir ja natürlich nicht den einen monopolistischen Messeinfrastrukturbetreiber haben und unter den Messeinfrastrukturen durchaus eine gewisse Konkurrenz geht und natürlich die Gefahr vielleicht ist, wenn ich mich selbst bevorzuge, dass die dann woanders hingehen. Aber natürlich sind auch nicht alle Messestandorte gleich gut geeignet, um jede Messe durchzuführen. Das muss man sich
Klar,
auch
und
vor
dann brauche ich
Augen
die
führen
Termine
und ich brauche
und
die Termine, die gut passen und so weiter. Also von daher ist das sicherlich auch kein Wettbewerb mit vollständiger Konkurrenz oder sowas. Ja, und also von daher, ich würde auch nicht so weit gehen, angesichts der doch konkurrierenden Messeinfrastruktur zu sagen, wir brauchen da jetzt unbedingt eine Entflechtung, wie die bei der Bahn vielleicht geboten wäre. Ja, aber deswegen sozusagen diese Minimalforderung, die die privaten Messebetreiber, können wir nicht wenigstens mal Compliance-Regeln haben, würde ich sagen. Ja, das finde ich relativ schwierig, sich dem zu versperren, sag ich mal so.
Ich
Ja.
glaube, das käme ja auch, je nachdem, wie umfassend das wird, sehr vielen Messenutzern. Also du hast jetzt so ein bisschen auch argumentiert, aus eurem Gutachten herauskommend, in die Perspektive der konkurrierenden Messebetreiber hinein. Aber wir kennen ja, du hast es eben schon kurz angesprochen, auch die zahlreichen Fälle, wo Nutzer, die auf Messen wollen, diskriminiert werden. Also ich denke immer an diese Dentalmessen. Das finde ich immer so einen genialen kartellrechtlichen Fall, weil man das irgendwie nicht, wenn man im Zahnarztstuhl liegt, muss man sich ja an irgendwas festhalten und denken. Und dann denke ich mal an die Dentalmessen. Da habe ich gelernt, also die Zahnärzte kaufen ihr Mobiliar Jahr auf Messen, ja, und das, was sie so brauchen für ihren täglichen Bedarf, um dir im Mund herum zu fuhrwerken. Sorry für das unappetitliche Thema. Dazu geht man auf Dentalmessen, die finden so regional statt. Und wenn du Hersteller bist und du kommst nicht auf die regionale Dentalmesse Rhein-Ruhr oder so, dann hast du keine Chance, bei den
Ah, das ist
Zahnärzten
halt so
im
ein
Rhein-Ruhr-Gebiet irgendwas
echter
abzusetzen.
Bottleneck
Ja,
sozusagen.
das ist ein echter Bottleneck. Und natürlich gibt es auch da Verstrickungen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer die betreibt oder da stecken, glaube ich, irgendwelche Verbände drin, als diese Fälle dann mal kartellrechtlich relevant wurden, sodass dann irgendwelche Newcomer es schwer hatten, da sich den richtigen Messestand zu sichern, damit auch ihre Bohrer und Tupfer und Van Gogh-Bilder, die sie sich an die Wand hängen oder was auch immer, da noch gefunden werden.
Ah, das ist, naja, also siehst du, also da wusste ich viel weniger als du. Mit Dentalmessen hatte ich mich noch nicht
Du bist ja
auseinandergesetzt,
eher im
aber
Staubsaugersegment unterwegs.
Staubsauger und andere schmuddelige, dreckige Sachen. Ja.
Guck, und ich mache das schöne,
Genau.
feine Keramik, Amalgam und Goldgemisch in der
Ja,
Zahnhygiene. Genau.
gut, wir glauben ja an Arbeitsteilung in der Ökonomie, also von daher würde ich sagen, passt das schon. Aber Ruprecht, du machst ja auch noch ganz andere Sachen. Du bist doch Präsident der weltweit wichtigsten Kartellrechtsvereinigung,
Mindestens,
wenn ich
mindestens.
das
Ja,
in Erinnerung
ich hoffe, Ingo
habe.
Brinker von der Studienvereinigung Kartellrecht mahnt dich jetzt nicht ab wegen dieser Äußerung,
Ja,
aber du
ich
hast natürlich völlig
bin da ja
recht.
gar kein Mitglied, also von daher ist das ja höchstens, was ist das? Auf jeden Fall keine Selbstbevorzugung. Also Ascola,
Ascola, ah
ja,
ja, genau,
das ist
ja.
ja Latein. Sehe ich das richtig?
Ja, genau, das ist Latein und auf Lateinisch ausgeschrieben heißt das Academic Society for Competition Law. Das ist modernes Hochlatein,
Ah,
das wir da
okay.
verwenden.
Ah, das ist.
Und das ist in der Tat die Vereinigung, in der sich die Kartellrechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt zusammenfinden. Genau, wir haben, glaube ich, auch hier bestimmt schon mal drüber gesprochen, ja.
Ja, und du bist doch Präsident der Vereinigung und die
Das
ist
ist
jetzt
zutreffend, ja.
trotz dieses lateinischen Namens nicht 2000 Jahre alt geworden, sondern ein bisschen
Bisschen weniger.
weniger, glaube ich,
Aber immerhin 20, ja, also
20,
20
genau,
Jahre,
20.
genau. Wir haben jetzt kürzlich 20-jähriges Bestehen gefeiert und wir haben dazu so ein kleines Online-Treffen gemacht. Wir treffen uns immer einmal pro Jahr zu einer großen Konferenz und das Schöne an Ascola, wenn ich das hier nochmal kurz sagen darf, ist, dass da tatsächlich nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilnehmen dürfen. Also das ist sozusagen wirklich so, wo man wirklich mal sehr wissenschaftlich miteinander diskutiert, was wir sonst ja im Kartellrecht oft auch nicht haben. Also nichts gegen andere Veranstaltungen mit Anwälten und sonst was, aber da ist dann, spricht man einfach nochmal irgendwie etwas
Also
anders
es sind
miteinander.
eigentlich ausschließlich Hochschullehrer dann, sozusagen.
Ja, genau. Also wenn man jetzt global guckt, dann fällt das Bild so ein bisschen auseinander, weil du kannst in Südamerika oft gar nicht Hochschullehrer sein, wenn du nicht mindestens nebenher noch irgendwie eine Anwaltskanzlei betreibst und so. Aber so der Schwerpunkt ist schon sehr stark wissenschaftlich bei diesen Treffen. Und wir hatten jetzt ein 20-jähriges eine 20-jährige Geburtstagsparty, haben dazu einen kleinen Online-Talk gemacht. Ascola wurde vor 20 Jahren gegründet im Münchner Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Das ist ja meine akademische Heimat. Deshalb habe ich da natürlich auch irgendwie eine enge Verbindung. Und der erste Präsident war mein Doktorvater Josef Drechsel. Ja, also deshalb haben wir da sozusagen auch eine gewisse Kontinuität. Und das war jetzt auch nochmal ganz interessant. Josef hatte dann auch nochmal so ein bisschen zurückgeblickt und man sah dann eben auch so deutlich, diese Gründung 2003 fiel halt in eine Zeit, als wir an die Globalisierung wirklich noch geglaubt haben und gedacht haben, jetzt haben wir wirklich so ein weltweit umspannendes Netz von Leuten, die zusammenarbeiten und ob man heute zum Beispiel so eine Vereinigung wie Ascola überhaupt noch gründen könnte, ja, oder ob wir dazu schon wieder viel zu polarisiert, zu weit auseinander sind, die Chinesen sind schon kaum mehr dabei oder kommen jetzt so ganz, ganz, ganz langsam offenbar wieder und so weiter. Das war vor 20 Jahren doch ein völlig anderer Spirit. Das
Ach, ist ja interessant.
wird nochmal deutlich und das war eben auch die Zeit, in der das ICN gegründet wurde, das International Competition Network, ja, also so
Ja.
diese Phase eines internationalen Aufbruchs des Kartellrechts und wir haben uns das in Ascola zum Glück insoweit erhalten, als man weiterhin wirklich sehr gut miteinander sprechen kann. Aber muss ich leider auch sagen, in diesen Zeiten ist das schon außergewöhnlich, dass man so miteinander sprechen kann.
Und worüber habt ihr denn geredet bei der Online-Diskussion, die ihr jetzt durchgeführt habt?
Wir haben so eine Tour de Table gemacht oder ein Roundtable, sagt man, glaube ich, mit 5 Leuten aus 5 Kontinenten, die so ein bisschen über den Stellenwert gesprochen haben, den der Wettbewerb gerade bei Ihnen in Ihrer Region hat und welche großen Themen sich da gerade stellen. Das war natürlich einfach eine spannende Bestandsaufnahme und für mich persönlich der ja, eindrücklichste Moment war, es war so ganz bunt gemischt, ja. Also aus Europa zum Beispiel haben dann Magali Iben aus Glasgow und Vlatka Malna aus Kroatien berichtet, was bei uns gerade so in Europa passiert. Also wirklich auch so sehr unterschiedlich gemischte Teams, aber aus den USA war die große legendäre Eleanor Fox dabei. Ich weiß
Nein,
nicht, ob du sie
der
kennst
helle
oder
Wahnsinn.
natürlich kennst du
Ja,
sie.
eine Legende.
Eine lebende Legende. Sie ist 87 Jahre alt inzwischen und sie ist, glaube ich, fitter und klüger als wir beide zusammen. Also das ist einfach so
Wir sind aber auch
beeindruckend.
zusammen noch nicht so alt.
Na, rechne ich jetzt lieber nicht nach. Und die Eleanor hat so ein bisschen geschildert, was gerade in den USA passiert, ja, wo das Kartellrecht ja auch total in Bewegung ist.
Ja.
Und hat das wunderbar geschildert. Und dann hat sie so, dann hat der Moderator, das war Giorgio Monti, hat dann am Ende gefragt, was wünscht ihr euch denn jetzt quasi zu Weihnachten, wenn ihr so einen Weihnachtswunsch formulieren dürftet? Und da hat Eleanor Fox so einen schönen Satz gesagt, den möchte ich mir wirklich nochmal irgendwie einrahmen und an die Wand hängen. Und der ging, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt halbwegs so schön wieder hin, wie sie das gesagt hat. Sie sagte, sie möchte, dass das Kartellrecht dorthin schaut, wo die Märkte und das Enforcement des Kartellrechts stattfinden und schaut, wer davon profitiert und wer deshalb verliert. Und dass diejenigen, die permanent verlieren, die permanent auf der Verliererstraße sind, dass die mal in den Blickpunkt des Kartellrechts rücken.
Okay.
Ja, also those who persistently lose in markets and in enforcement, they should be in the spotlight of competition law. Und da dachte ich, toll. Das ist mal wieder irgendwie auf den Punkt gebracht, so ein Gedanke, wo man jetzt wirklich mal wieder überlegen kann, ja, für wen machen wir dieses Rechtsgebiet eigentlich, wen schützen wir und gibt es vielleicht auch Leute, die systematisch irgendwie im Wettbewerb das Nachsehen haben, um die wir uns vielleicht zu wenig kümmern.
Ja.
Ja? War für mich ein Gedanke, wo ich einfach dachte, das muss mir immer mal wieder jemand sagen und die Eleanor Fox hat es getan.
Ja, okay, interessant. Ich meine, wir haben ja jetzt diese Entwicklung hin zu mehr Fairness-Gedanken und so weiter, die man in dem, was vielleicht nicht alle als Kartellrecht sehen, aber mit DMA und so weiter doch zumindest angelegt sehen. Aber wenn wir schon bei den Weihnachtswünschen sind, Rupert, weißt du, was ich mir wünsche?
Schieß los. Ich notiere sofort mit.
Ich wünsche mir, dass es einen Descartes-Adventskalender gibt. Ja.
Justus,
Was meinst
du
du?
hast
Habe
ja
ich
mal
noch,
wieder große Wünsche.
habe ich damit eine Chance mit diesem Wunsch?
Also da würde ich doch sagen, schau doch am 1.12. mal auf die Website www.d-kart.de. Und dann gucken wir mal, ob dein Wunsch in Erfüllung geht.
Ja, okay, dann lasse ich mich mal überraschen. Habt ihr eigentlich die alten Adventskalender? Sind die immer noch online? Ich weiß es gar nicht so
Ja,
genau.
ich glaube, einen hat es uns mal komplett zerschossen, so IT-mäßig.
Okay.
Aber einige sind auch noch online. Und du hast recht, wenn du mit dieser Frage implizierst, dass es sich wirklich lohnt, die alten Dinger nochmal anzugucken. Manche waren echt witzig.
Ja, also das ist für diejenigen, ja, für die ganz verschwindend kleine Minderheit, die möglicherweise nicht weiß, worum es hier geht. Auf der Seite Descartes hat Ruprecht, ich glaube zusammen teilweise mit Mitarbeitern, immer einen Adventskalender organisiert, wo jeden Tag
Handgebastelt quasi.
Leckereien zum Kartellrecht verborgen waren. Also was für
Also wir haben
Feinschmecker.
letztes Jahr zum Beispiel ein, das ist noch online, das findet man bei uns oben in der Kopfzeile, da gibt es so einen eigenen Reiter Adventskalender. Und letztes Jahr haben wir so ein Quiz gemacht, da musste man sich irgendwie Fotos anschauen und die haben einen zu verschiedenen Plätzen des Kartellrechts geführt und man musste mal raten, worauf das Bezug nimmt. Ich fand es sehr
Ja,
witzig.
also da bin ich total gespannt, ja, auf den hoffentlich auch in diesem Jahr wieder erscheinenden Adventskalender bei euch. Und ja, dann haben wir ja, ich glaube, auch nur noch eine Folge dieses Jahr, oder?
Echt?
Ja, und dann geht es schon wieder los mit dem
dem neuen
mit dem neuen
Jahr.
Jahr. Und da machen wir ja wieder unseren traditionellen Jahresauftakt hochkarätig, ja, also so wie das
Auf jeden Fall
Dreikönigstreffen so
hochkarätig.
ungefähr oder ähnliche wichtige Dinge. Da freue ich mich jetzt schon drauf, muss ich sagen.
Na gut, dann schauen wir mal. Justus, dann wünsche ich dir einen guten Start in den
Ja,
Adventskalender, in den Advent.
das hängt ja von
Und
dir ab, das weißt du ja jetzt. Also.
klar. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen. Und wir treffen uns dann bei der nächsten Messe des Kartellrechts.
Genauso machen wir das. Da wird die Messe gelesen. Ja, also,
Mach's gut.
bis dann. Tschüss, tschüss, liebe Hörerinnen und
Tschüss.
Hörer. Einen frohen ersten Advent. Bis dann.